Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Kommunikationsfähigkeit ist und bleibt die stärkste Kompetenz von Führungskräften im digitalen Zeitalter. Das ist ein riesen facettenreiches Thema.
Barbara Liebermeister ist Autorin, Rednerin und Expertin für Digital Leadership. Sie rückt individuelle Stärken in den Mittelpunkt und setzt auf die Marke Mensch. Barbara Liebermeister geht die Herausforderung der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Recht herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einem neuen Podcast der Folge Digital ist egal. Warum sprechen wir bei Arbeitgeberattraktivität eigentlich immer über Homeoffice, Obstkörbe oder Fitnessstudio-Mitgliedschaften, aber kaum über Geschäftsreisen? Für Professor Dr. Claudia Straßburger, ein gigantischer Name, ist genau das derzeit eine der spannendsten Fragen moderner Arbeitswelten. Denn die liebe Claudia ist Professorin für Tourismusmanagement an der IU International, an der Internationalen Hochschule. Sagt man das international oder wie hättest du das gerne? Deutsch oder Englisch?
Ja, am besten sagst du IU Internationale Hochschule. Das ist fein.
Das war, also ihr habt es gehört, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, am Campus Frankfurt ist die IU und sie war aber vorher viele Jahre, das finde ich das Spannende an Claudias Lebenslauf, in der Luftfahrt tätig, beschäftigte sich dort mit dem Thema Geschäftsreisen und natürlich insofern mit den Mobilitätsbedürfnissen von Unternehmen. Heute erforscht sie gemeinsam mit ihrem Forschungsteam, wie sich Arbeit, Freizeit und Reisen verändern. Und mit dem ersten Bleisure and Workation Monitor Deutschland zeigt das Forschungsteam, warum Geschäftsreisen heute weit mehr sind als ein Kostenfaktor, sondern, wenn man es richtig nutzt, ein Instrument der Arbeitgeberattraktivität, Mitarbeiterführung und gar touristischer Wertschöpfung. Und jetzt seid ihr vielleicht über diesen Begriff schon gestolpert, Bleisure, denn gleich zum Start wollen wir zuerst mal Licht in den Begriffsdschungel rund um Bleisure und Workation bringen. Und sie verrät uns, warum sie selbst überzeugt ist, dass die besten Geschäftsreisen nicht immer mit dem letzten Meeting enden. Ja, recht herzlich willkommen, liebe Claudia. Mega spannendes Thema.
Hallo liebe Barbara, ganz wunderbar, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, mit dir jetzt über Bleisure und Workation zu sprechen und du hast vollkommen recht.
Und zwar hat die Claudia mich im Vorfeld als Leadership-Expertin ja schon total heiß gemacht, weil sie wirbelt herum mit Buzzwords, wie ihr es vielleicht empfindet, Bleisure mit B geschrieben, Blended Vacation, Biscation und was verbirgt sich denn hinter diesen Begrifflichkeiten, wo wir wieder mal einem neuen Trend hinterherjagen oder ob uns der noch gar nicht bewusst ist? Liebe Claudia.
Ja, danke Barbara. Ich denke auch, das müssen wir zunächst erstmal klären. Auch wenn meine Studierenden oft sagen, ach, das ist so eine Professorinnenkrankheit, immer alles erstmal zu definieren. In dem Fall finde ich es wirklich super wichtig, weil ich komme nämlich gerade zurück von einer Konferenz. Ich war gestern und vorgestern auf einer Tagung zum Thema Blended Travel. Da haben wir es schon wieder, eines der Buzzwords. Und da haben wir auch gesehen oder festgestellt, wir Wissenschaftler, Touristikerinnen, Touristiker, wir leben alle so in so einer Art Bubble. Wir sprechen seit Jahren von Bleisure und Workation. Aber wenn wir dann den Geschäftsreisenden selbst, der ja unser Kunde, unser Gast ist, anschauen, dann weiß der schon gar nicht mehr, dass er überhaupt Bleisure macht. Deshalb vielleicht ganz kurz, wenn wir über Bleisure sprechen, also B und dann Leisure, sprechen wir über eine Verbindung einer Geschäftsreise mit privaten Elementen. Und private Elemente, das kann sein, dass ich vorher anreise, dass ich hinterher nach meinem letzten Meeting noch ein paar Tage dranhänge oder dass ich Angehörige oder Familienmitglieder oder Freunde mit auf diese Geschäftsreise nehme. Also das ist Pleasure in unserem Verständnis. Und Workation bedeutet, ich arbeite an einem Urlaubsort, ja. Und es muss jetzt nicht unbedingt fancy Bali sein oder ganz weit weg, wo man dann vielleicht so im Hinterkopf das Surfbrett am Strand hat, sondern, und das haben wir in unserer Studie gesehen, das kann durchaus die Lüneburger Heide sein, das kann das schöne Allgäu sein, also, oder auch an der Mosel, also überall, wo ich als Arbeitender mich wohlfühle, so ein bisschen dieses Urlaubsfeeling habe, da kann ich Workation machen. Und das tun die Deutschen auch sehr, sehr gerne, nämlich auch in Deutschland.
Ja, und was heißt dann Blended Workation oder Biscation? Sind das die gleichen Begrifflichkeiten für das Gleiche? Oder du hast, glaube ich, im Vorfeld gesagt, Biscation ist eher die amerikanische, mit zwei Z geschrieben, ist die amerikanische Variante. Warum haben die denn wieder einen anderen Ausdruck dafür?
Ja, Barbara, das ist eine gute Frage. Also du hast recht, Biscation ist eher so die Verbindung zwischen Business und Vacation und das sagt man eher im angelsächsischen Raum,
Ja.
Beschreibt aber genau das Gleiche. Ja. Und Blended Travel, was ich eben schon erwähnt hatte, ist so ein bisschen die große Klammer für Workation und Pleasure, also für dieses ganze Verbinden von Arbeitswelten und Freizeit. Also der Begriff wurde geschaffen, um hier eine Klammer zu setzen. Und was ich vielleicht auch noch sagen kann, dieses Thema Pleasure, das sehen wir auch momentan, also wir nehmen das eher jetzt mal als Arbeitstitel hier im deutschsprachigen Raum, weil wir sehen nämlich, die Unternehmen haben damit ein bisschen ein Thema, weil Pleasure ist ja so ein bisschen, hört sich wie Pleasure an, ne? Vergnügen. Und da sagen natürlich viele Travel Manager, die im Unternehmen für das Thema Reisekosten und so weiter zuständig sind, nein, nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. Hier geht es ja um eine Dienstreise und nicht um Vergnügen.
Eure aktuelle Studie zeigt, dass bereits 44% der Geschäftsreisenden ihre Reise privat verlängern und fast 60% dies künftig planen. So, wie sieht denn das dann bei diesen Herrschaften aus? Die denken, ey, Pleasure ist ja eher Pleasure. Und hat dich diese Dynamik, dass das doch steigend ist, überrascht? Oder sprechen wir gar nicht so richtig drüber und machen das schon die ganze Zeit? Und wo ist denn da die Grenze eigentlich? Deshalb, das sind so ganz viele Fragen, die mir durch den Kopf schießen, weil diese Sache mit Pleasure und Workation ist vielleicht wegen der Work-Life-Balance beliebt und die Unternehmen ordnen das nicht korrekt ein. Das ist ja so, ja, graue Grenze oder hilf da mal.
Absolut. Das ist richtig, richtig grau, die ganze Situation. Gar nicht so, wie wir Touristiker das eigentlich mögen. Wir mögen es immer sehr sonnig und bunt. Aber also, was du zuerst gesagt hast, wir machen das schon ewig, ehrlich gesagt. Das ist jetzt nichts Neues, das ist kein neues Phänomen, sondern wenn wir mal wirklich zurückdenken, auch schon vor 20, 30 Jahren, als wir auf Geschäftsreise waren, sind wir schon einen Tag früher angereist oder sind mal ein paar Tage länger geblieben. Aber was, und deshalb haben uns natürlich die Ergebnisse jetzt nicht furchtbar überrascht. Jeder zweite unserer befragten deutschen Geschäftsreisenden haben gesagt, ja, das habe ich innerhalb der letzten 12 Monate schon mal auf einer Geschäftsreise gemacht, Pleasure. Aber es hat uns viel mehr gefreut, weil alles, was wir so gefühlsmäßig, ne, so fühlen, das macht sowieso jeder, haben wir jetzt mal schwarz auf weiß vorliegen. Und mit so einer evidenzbasierten Grundlage, Datengrundlage, lohnt sich's jetzt natürlich für verschiedene Stakeholder, sei es die Unternehmen, wir Touristiker oder eben auch die Reisenden selbst oder die Destinationen zu sagen, hey, ich guck da mal genauer hin. Was ist das denn für ein Phänomen? Und was verbirgt sich denn da wirklich dahinter?
Dein Digital Hack.
Vacation, Leisure, Blended, Vacation oder Biscation sind Dinge, die einen neuen Namen erhalten haben, die wir zwar die ganze Zeit schon machen, die aber im Zuge der Möglichkeiten heute noch gar nicht komplett ausgereizt werden und die endlich Begrifflichkeiten bekommen. In diesem Zusammenhang, liebe Claudia, habe ich entdeckt bei eurer Studie, ihr unterscheidet ja unter 4 verschiedene Pleasure-Typen. Das fand ich ganz spannend. Vom Genießer angefangen bis zum Familienmensch. Willst du dazu mal kurz noch was sagen?
Ja, sehr gerne. Also, eigentlich würde man jetzt vielleicht mal so aus dem Bauch raus vermuten, naja, Pleasure oder auch Workation, das mache ich aus Work-Life-Balance-Gründen. Ne? Das ist so das, was wir eigentlich so als Gesellschaft wahrscheinlich damit verbinden. Was wir aber gesehen haben, Work-Life-Balance ist auch eines der Motive, aber die Motivlage ist ja sehr vielfältig und unterschiedlich. Die Reisenden haben uns nämlich berichtet, na ja, ich mache das, weil ich bin furchtbar neugierig, eine Destination zu entdecken. Ich will mich da auch mal ein bisschen umschauen. Wo bin ich denn hier überhaupt? Wie ticken die Menschen? Ne? Das hilft mir auch für mein Berufliches, wenn ich ein bisschen genauer mit offenen Augen hinschaue und weiß, wie läuft es denn hier so? Oder was auch ein großer Grund war, zu sagen, ich möchte mich erholen. Na, also ich kann nicht einfach immer um hier in den Flieger steigen, Frankfurt-Singapur fliegen und gehe 2 Stunden später ins Meeting und wenn das Meeting zu Ende ist, steige ich wieder in den Flieger ein,
Auch
weil
logisch, klar, ja.
ja, ich meine, das ganze Arbeitsleben ist verdichteter. Das heißt, manche haben gesagt, ich mache das gezielt, um mich irgendwie zu regenerieren. Das ist ein Riesenthema natürlich auch. Dann haben wir aber auch diejenigen, die so ein bisschen pragmatischer waren, gesehen, die haben gesagt, naja, ich mache das einfach, um Kosten zu sparen, weil die Firma zahlt An- und Abreise. Und da sind wir aber beim wichtigen Punkt vielleicht. Die Firma zahlt eben An- und Abreise, das ist richtig, aber Pleasure ist nicht, dass meine Firma einen ganzen Trip zahlt und auch noch 5 private Tage irgendwo, sondern die Firma trägt An- und Abreise und die dienstlich veranlassten Tage. Und für alle weiteren Tage nehme ich mir Urlaub und zahle natürlich in der Regel auch mein Hotel selbst und alles, was ich sonst noch mache. Ne? Wenn wir hier schon ein bisschen zum Thema Fairness vielleicht da ein
Klar.
Augenmerk drauf haben.
Ja. Und dann habt ihr noch den Na Naturmenschen identifiziert, ja, der sehr gerne die Outdoor-Aktivitäten ja, verlängert, sozusagen. Wie ticken die nochmal im Einzelnen?
Richtig, das sind natürlich die, die gesagt haben, ja, ich bin so der Outdoor-Typ und wenn ich jetzt zum Beispiel gerade ein bisschen im ländlichen Raum unterwegs bin, Illertissen zum Beispiel im schönen Allgäu, ne, ist so eine typische Tagungslocation mit einer wunderschönen Natur außenrum, dann nutze ich das auch, dann leihe ich mir ein Mountainbike, ne? Und da haben wir natürlich gesehen, da muss aber auch die Infrastruktur passen. Wenn dann der Fahrradverleih um 17 Uhr schließt und die Konferenz ist aber erst um 17 Uhr zu Ende, dann passt es nicht, ne?
Deine Digital Mission.
Menschen, die Pleasure bereits nutzen, unterscheidet man 4 unterschiedliche Typen. Das ist so individuell, wie ja auch Führung ist heutzutage. Und dann baue ich hervorragend hiermit eine Brücke, liebe Claudia, denn als ich mir eure Studie näher angesehen habe, da dachte ich sofort, das eigentliche Thema ist doch Führung. Denn Pleasure funktioniert nur, wenn Unternehmen ihren Mitarbeitenden vertrauen. Also wir gehen ganz in die moderne Führung hinein. Stimmst du dieser These zu und würde das vielleicht sogar im Umkehrschluss heißen, ohne moderne Führung kein Pleasure? Beziehungsweise, wie sind deine Erfahrungen bei Führungskräften? Inwiefern nutzen sie dieses Instrument tatsächlich aktiv? Weil als wir uns noch darüber unterhalten haben, habe ich gesagt, ey, wie cool ist das denn? Die einen Unternehmen werben damit, ey, du kannst zu Hause immer arbeiten, weil wir auf dem Land sind oder fernab von dir sitzen. Oder die anderen werben damit, dass sie unglaublich flexibel umgehen, wann Homeoffice, wann nicht Homeoffice oder was weiß ich, ob ich meinen Hund mitbringen kann. Aber dieses Pleasure-Thema wäre doch ein hervorragendes Instrument, um sich auch, ja, sieht man den Aspekt des Employer-Brandings, um sich von anderen Organisationen oder Unternehmen abzuheben. Also es waren wieder viele Fragen in einem. Du siehst, das Thema wirft ganz viel auf. Also zuerst mal, inwiefern funktioniert Pleasure, nur wenn Unternehmen ihren Mitarbeitenden trauen? Das heißt, muss ich schon eine ganz moderne Führungskultur vorliegen haben, damit das Ding funktioniert als Instrument? Wie siehst du das?
Ja, also das ist ein total wichtiger Punkt und ein total richtiger Punkt. Also ich würde deine These da vollstens unterstreichen, unterschreiben, weil ohne das Unternehmen Pleasure oder Workation ermöglichen, wird sich dieser Markt auch nicht entwickeln können, ne, als offizieller Markt. Wir haben jetzt vorhin über den Graubereich gesprochen, das ist richtig. Und gleichzeitig glaube ich eben genau, was du gesagt hast, dieses Phänomen, wir machen das alle, wir machen das auch vielleicht zunehmend in der Zukunft, ist natürlich ein Ausdruck einer veränderten Arbeitswelt, veränderten Bedürfnissen und wird dadurch natürlich automatisch zum Führungs- oder zum Employer-Branding-Thema. Ne? Also das ist nicht nur ein touristisches Thema. Ich sage ganz gerne, Tourismus ist so ein bisschen der Spiegel unserer Gesellschaft. Ne? Also wie wir reisen, hat sehr viel damit zu tun, was sind unsere Werte. Wenn uns Nachhaltigkeit wichtig ist, dann versuchen wir nachhaltig zu reisen. Ne? Also insofern spiegelt es ganz genau die Bedürfnisse moderner Arbeitnehmender wider.
Und die Werte dann auch der Menschen, ne? Wie du gerade schon gesagt hast, bin ich ein Nachhaltigkeitsfavorisierer, dann schaue ich, dass ich nachhaltig reise. Ne? Will ich eher die Kulinarik in den Vordergrund setzen, habe ich natürlich andere Aspekte, die ich berücksichtige. Ja, so, und die Unternehmen, die das schon aktiv machen, hast du da Berührungspunkte? Sind das dann Menschen, die sagen, wir probieren das aus als Instrument? Für uns ist das selbstverständlich, das gehört zu einer modernen Organisation heutzutage dazu? Oder wie sind denn die so drauf?
Ja, das ist sehr spannend. Und wie gesagt, ich war jetzt auf der Konferenz und da konnte ich eigentlich so zwei unterschiedliche Haltungen ausmachen. Da waren sehr viele Travel Managerinnen und Travel Manager, also die sich in Unternehmen mit dem Thema Mobilität und Reisen beschäftigen. Und da gab es dann die eine Seite, die sagten, ja, das machen wir und das ermöglichen wir. Das ist für uns ein Vertrauenssignal. Wir begegnen da unseren Mitarbeitenden bei diesen Themen mit sehr viel Wohlwollen. Wir gehen nicht per se davon aus, dass sie hier irgendwie uns ausnutzen oder uns hintergehen oder sich persönlich bevorteilen oder wie auch immer. Also da gab es die Liga, die in der Minderheit war. Und dann gibt es die anderen Unternehmen, die haben einfach noch ziemlich viel große Compliance-Themen damit. Mhm. Die hängen so ein bisschen an den Richtlinien fest. Und die sagen, eigentlich sagen die auch, das ist ein cooles Führungsinstrument. Wir wissen nur nicht, wie wir das regeln sollen. Mhm. Ja, und die sind leider noch in der Mehrheit. Das haben wir auch in unserer Studie gesehen. Also Reiserichtlinien, Regelungen sind so die großen Hindernisgründe für Pleasure und Workation.
Dein Digital Feature.
Inwiefern würde Pleasure als wirkungsvolles Instrument, Führungsinstrument für dich oder für deine Organisation in Frage kommen? Schon mal dran gedacht? Weil, das hast du ja auch gesagt, die Studie nennt fehlende Arbeitgeberrichtlinien als eines der größten Hindernisse. Woran scheitern Unternehmen denn tatsächlich am ehesten? Sind es tatsächlich gerade in Deutschland oder vielleicht sogar im Dachraum diese Arbeitgeberrichtlinien, also die Bürokratie mal wieder? Sieht das in Amerika unter Umständen ganz anders aus? Was ist da dein Eindruck?
Ja, also ich würde es erstmal mit einem Satz zusammenfassen. Die deutschen Unternehmen scheitern, wenn sie daran scheitern, an ihrer Haltung. Weil, was wir auch gestern gesehen haben auf der Konferenz, es gibt Unternehmen, die haben das schon alles umgesetzt. Auch richtlinientechnisch, steuerrechtlich haben die das abgeklopft und abgeklärt. Also die wirklich wollen, ja, die können auch.
Die finden Schlupflöcher, ja, sozusagen. Ja. Oder nicht Schlupflöcher, also die setzen das auch dementsprechend auf und setzen es um. Also die Möglichkeiten haben wir schon, auch im Dachraum.
Ja. Aha. Also wir hatten gestern einen Personalverantwortlichen von einem großen deutschen Konzern da mit an Bord und der hat einen sehr interessanten Vortrag gehalten und hat gezeigt, wie sie das umsetzen. Und es ist absolut auditsicher, wasserdicht bei ihnen geregelt. Sie haben das auch technologisch schon gut umgesetzt. Also es geht, wenn man möchte. Ich würde sagen, die Unternehmen scheitern da eher an der Haltung. Und es ist, glaube ich, so die Grundfrage, sind Geschäftsreisen für mich eher ein Kostenfaktor oder eine Investition in das Thema Motivation, Mitarbeitendenbindung, Wissenstransfer, Lifelong Learning? Da kann ich jetzt noch 5 Stunden weitermachen.
Dein Digital Summary.
tatsächlich wie bei so vielen Führungsinstrumenten oder wie sich die moderne Führung darstellt, ist auch dieses Instrument eine Frage der Haltung. Also hinterfrage dich selbst als Führungskraft oder auch die Organisation, inwiefern sind wir bereit, auch hier modernere und menschenorientiertere Wege zu gehen. Ich habe noch eine Frage, das hat mich die ganze Zeit so umgetrieben, Claudia. Sprechen wir denn hier, wenn wir das als Führungsinstrument sehen, über ein Führungsinstrument der Nachfolgegeneration? Erleben wir hier auch einen Wertewandel? Ist es eher etwas, was insbesondere jüngere Generationen als selbstverständliche Flexibilität und Freiheit sehen? Oder ist das sogar altersunabhängig? Was sind da eure Erfahrungen?
Ja, das ist eine super Frage und eine spannende Frage, weil auch da würde ich sagen, wir als Gesellschaft würden jetzt sofort mal vermuten, ah, das ist wieder so ein Generation Z-Thema, Arbeitszeit, Arbeitsort, Flexibilisierung. Also ich denke, da sind wir relativ schnell mit einer Antwort als Gesellschaft. Aber unsere Studie zeigt, es ist weniger ein Generationenthema, sondern eine Frage meiner Lebensumstände.
Ach, wie schön.
Weil ja, weil wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt mir Bläser anschaue, ne, dann ist ja wirklich die Frage, habe ich vielleicht zu Hause irgendwie Familie, habe ich irgendwie Care-Arbeit zu leisten, was auch immer, kann ich denn so locker einen Tag früher anreisen oder 3 Tage verlängern? Und da sehen wir in unserer Studie, es sind natürlich folglich eher die Jüngeren, die das können, ne, die keine Verpflichtungen oder wenig Verpflichtungen zu Hause haben, oder aber auch diejenigen, wo die Kinder vielleicht schon wieder aus dem Haus sind oder
Ja.
diejenigen, die eben gar keine Kinder haben. Ja, also
Ja.
insofern ist es eher ein Thema der Lebensumstände und weniger ein unbedingtes Generation Z-Thema.
Das macht für mich auch Sinn. Jetzt kann unter Umständen nicht jeder Beruf Pleasure ermöglichen. Jetzt sehe ich das schon kritisch und da habe ich auch mit meiner Kollegin aus dem Marketing dazu gesprochen, die aus großen Konzernen kommt, die mir direkt die Frage gestellt hat, finde ich super spannend, den Podcast, den du planst, aber wie schaffen denn Unternehmen Fairness? Das heißt, ohne neue Ungleichheiten in Teams entstehen zu lassen, wie zum Beispiel, da sagt die Buchhalterin, ja super, der oder die ist wieder da unterwegs und verlängert mal eben 5 Tage. Und das kommt ja vielleicht nicht so elegant an auf allen Ebenen. Kennst du da Beispiele, wie Unternehmen das hervorragend geregelt bekommen?
Also Barbara, das ist wirklich lustig, dass du das jetzt sagst, weil es kommt immer das Thema Fairness. Wenn wir dann fertig sind mit Richtlinien, ja oder nein, dann kommt die große Frage nach der Fairness. Also ich habe das wirklich schon sehr, sehr viel mit Kolleginnen, Kollegen, Unternehmen diskutiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es weniger ein Thema von Fairness, sondern von Transparenz. Weil, also wie schaut es denn in der Realität aus? Die Hälfte der deutschen arbeitenden Bevölkerung reist gar nicht geschäftlich. Das wissen wir, ne? Das ist ein Befund. Und die andere Hälfte reist. Gut, aber ist es denn wirklich so, dass die Buchhalterin oder die Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter sagt, hey, schau mal, welche unglaublichen Vorteile die jetzt haben, die auf eine Pleasure-Reise gehen. Also das ist doch im Unternehmen eigentlich nicht so. Bei wem dieses Fairness Thema vielleicht aufkommt, ist innerhalb der Menschen, die reisen. Wenn jetzt die Führungskraft nämlich anfängt und sagt, da machen wir Einzelfallentscheidungen draus, die Frau Müller, die darf das 5 Tage länger machen und der Herr Meier, naja, der ist immer so ein bisschen, der nutzt aus, der darf das nur einen Tag länger. Da, glaube ich, ist das große Fairness-Thema. Ich glaube, es ist nicht zwischen denen, die reisen und nicht reisen. Und was ich glaube, was auch echt nochmal wichtig ist zu sagen, also das hatte ich vorhin schon gesagt, das Unternehmen bezahlt ja nicht eine komplette Reise, sondern wirklich nur An- und Abreise, weil da eine Geschäftsreise mit verbunden ist. Und jetzt was Interessantes, hatte nämlich gestern eine Travel Managerin gesagt, Frau Meier fliegt nach New York zum Meeting Donnerstag, Freitag, ja. würde dann freitags wieder zurückfliegen, kostet uns der Flug als Unternehmen viel mehr, wie wenn sie bis Sonntag bleibt. Weil da gibt es diese
Ja,
Sunday Rule, Nacht von Samstag auf Sonntag.
super.
Das heißt, wir sparen als Unternehmen und sie zahlt natürlich für die anderen Tage oder nimmt sich Urlaub, was am Wochenende jetzt natürlich nicht der Fall ist. Also ich glaube eher, es ist ein Thema, transparent und offen damit umzugehen und eben nicht, dass es so ausschaut, wie die Firma zahlt alles, sondern wenn jedem klar ist, die zahlen das eigentlich selber, die nehmen sich Urlaubstage, glaube ich gar nicht, dass wir hier über Fairness sprechen, sondern eher über Transparenz.
Und dann wieder Führungsthema, ne?
Ja.
Führung, Kommunikation, Transparenz und ganz ehrlich, ich sage jetzt mal, die Buchhalterin, ich nehme das Beispiel nochmal, die in der Finanzbuchhaltung sitzt, die hat vielleicht auch bisher, wenn sie jemand böse will, dem Vertriebler zugeschaut, wie der die ganze Zeit gereist ist. Weil der Vertriebler muss halt eben unterwegs sein. Nur um ein Beispiel herauszunehmen, es obliegt ja auch mir, in welchem Bereich ich sitze und dass natürlich meine Position unweigerlich gewisse Geschäftsreisen alleine schon bedingt, ob jetzt Pleasure oder nur Geschäft, ne? Manche Positionen oder Funktionen bedingen das.
Deine Digital Mission.
Inwiefern ich für Fairness sorge in meinen Teams, in meiner Organisation, das hängt davon ab, wie ich ansonsten als Führungskraft kommuniziere und welche Transparenz ich lebe. Wenn du 5 Jahre vorausblickst, liebe Claudia, wird Pleasure ein selbstverständlicher Bestandteil moderner Arbeitswelten sein, so ähnlich wie mobiles Arbeiten heute? Ganz kurze Antwort. Was denkst du?
Absolut. Meine Antwort ist ja. Was ich aber, also wir tun es ja schon, haben wir gesehen. Es wird aber transparenter, es wird offener, es wird ein legitimer Bestandteil der Geschäftsreisen werden. Also wir bringen das einfach viel mehr aufs Tablett. Wir schaffen Sichtbarkeit. Was ich aber nicht glaube oder wo ich am Zweifeln bin, ob sich dieser Begriff durchsetzen wird. Ich glaube, wir werden nicht im Duden lesen, ich bläschere, du bläscherst, er sie es bläschert. Da müssen wir, glaube ich, echt noch mal schauen, wie wir das ganze Ding dann am Schluss nennen, wie wir das vermarkten.
Ja, sehr gut. Ich habe noch so eine Sache, die mich umtreibt. Jetzt hören viele Führungskräfte uns zu und da macht sich vielleicht der eine oder die andere Gedanken dazu, Mensch, so habe ich das noch nie betrachtet. Das könnte man bei uns auch in der Kommunikation ganz anders ausrollen. Wir machen das ja schon zum Teil. Oder andere sagen, Mensch, da habe ich ja überhaupt gar nicht dran gedacht. Was rätst du denn Führungskräften, die dieses Instrument aktiv integrieren wollen? Was wäre so der nächste, ich sage immer, so der nächste kleinstmögliche Schritt, damit ich mehr Selbstverständlichkeit vielleicht in der Handhabung dieses Instrumentes oder in der Umsetzung mit diesem Instrument. Wie könnte ich das denn jetzt machen? Was rätst du da?
Ja, das ist eine gute Frage und die Frage stellen uns eigentlich viele, weil genau wie du sagst, viele sind auch noch gar nicht auf die Idee gekommen, das als Führungsinstrument einzusetzen. Also ich rate zuerst mal Normalität zu schaffen, wie ich gerade schon gesagt habe. Ne? Also zu zeigen, das ist nichts, was mit schlechtem Gewissen passieren muss. Das muss nicht heimlich passieren, sondern wirklich, vielleicht habe ich irgendwie so einen Sure-Fix und da spreche ich einfach mal an und sage, meine lieben Mitarbeitenden, ich wollte nur mal darauf hinweisen, bei uns ist das im Unternehmen möglich und nutzt es doch auch gerne und so weiter. Das hört sich jetzt natürlich ganz easy an, aber Kommunikation ist hier so ein bisschen der erste Schritt. Wir haben nämlich auch gesehen, nicht nur die Führungskräfte, sondern ein zweistelliger Prozentsatz der Befragten sagten, warum machen Sie keinen Pleasure? Weil ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, ja.
Eben,
Also
ja.
wirklich das in einen Sure-Fix mit reinzunehmen, mal als Thema und zu sagen, das ist bei uns möglich, wir stehen der Sache positiv gegenüber, macht es, nutzt es. Aber, und jetzt kommt leider so ein bisschen unser deutsches Aber, trotzdem rate ich den Führungskräften, da Rücksprache zu halten mit ihrem Travel Management oder eben mit demjenigen, der sich mit dem Thema Mobilität beschäftigt, weil es gibt leider doch einiges zu beachten. Ne? Also sprechen wir von einem geldwerten Vorteil. Was ist denn mit der Versicherung? Was passiert, wenn mir samstags in New York irgendwie was passiert und so weiter? Also um sich rechtlich hier abzusichern. Ne?
Klar,
Also das
logisch.
heißt, um sich rückzuversichern, wie handhaben wir das im Unternehmen? Ne? Sollte man auf jeden Fall mit jemandem, der sich um das Reisethema kümmert, Rücksprache halten und dann kommunizieren, Normalität schaffen und zu sagen, nutzt es. Was natürlich auch fein ist, wenn ich daraus vielleicht so ein kleines Storytelling entwickle, ne? Wenn ich das auf Social Media irgendwie vermarkte und zeige, schaut mal, ich bin hier unterwegs, und weil dann ist es natürlich auch ein hervorragendes Recruiting-Instrument, ne?
Eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, ne? Employer Branding etc. Wir gehen selbstverständlich damit um. Ja, aber das Ganze halt eben aus der Blackbox rausholen und zum Thema machen. Ne? Ja, wunderbar. Also das waren ganz viele Insights. Für mich auch wieder, liebe Claudia, war sehr wertvoll und trotz Professor Doktor unheimlich hands-on. Man merkt, dass du vorher in der Wirtschaft gearbeitet hast. Ganz herzlichen Dank für diese Übersetzung, für das Einführung in dieses Thema. Und euch da draußen haben wir hoffentlich auch ganz viel Inspiration, ganz viele Impulse gegeben. Ihr findet die Claudia Straßburger natürlich auch in LinkedIn. Wenn es um mehr Informationen geht, schreibt ihr einfach. Die ist mit Leib und Seele der Tourismuswelt, sozusagen Anhängerin der Tourismuswelt. Insofern herzlichen Dank euch allen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss zusammen.
Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal. Auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com.